Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Sabine Schmidt. In dieser Sendung wird es um die begehrte Haarpracht gehen, um verzweifelte Kunden und die Schwarzarbeit der Friseure. Wir berichten aus Schleswig-Holstein. Wir sprechen außerdem mit dem Landrat des Landkreises Pfaffenhofen. Dort bietet man für alle Bürger derzeit kostenlose Corona-Schnelltests an. Dadurch erhofft man sich, weitere Ansteckungen zu verhindern. Und wir blicken auf ein Deeskalationstraining für Rettungskräfte, denn die erleben bei Einsätzen immer mehr Gewalt. Wer ertappt sich in diesen Tagen nicht dabei, mal häufiger auf die Frisur der anderen zu achten? Sobald jemand mit einer frisch gefärbten, schicken Frisur an mir vorbeiläuft, denke ich direkt, ha, der hat sich die Haare aber heimlich schneiden lassen oder er hat einen Friseur in der Familie. Meistens bleibe ich aber beim ersten Gedanken. Ich habe in den vergangenen Tagen tatsächlich auch so ein Angebot erhalten. Wenn Sie mich jetzt sehen könnten, würden Sie wissen, ich habe es nicht angenommen. Aber der Wunsch ist groß. Bei vielen Menschen. Und es bleibt oft nicht nur beim Wunsch. Die Schwarzarbeit der Friseure nimmt zu. Johannes Kulms berichtet aus Schleswig-Holstein.
Auch bei Daniel Günther sind die Haare etwas wuscheliger geworden. Seit Monaten befindet sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident im Krisenmodus. Bei der Sondersitzung des Landtags am 20. Januar versucht der CDU-Mann, zumindest für einen Augenblick, seine Rolle als Regierungschef in Kiel hinter sich zu lassen.
Wenn ich im Moment einen Friseursalon in Schleswig-Holstein hätte, ich habe keinen, dann hätte ich keinen.
Günther nimmt den Zwischenruf von SPD-Landeschefin Zäpel Midyatle zu seinem Aussehen humorvoll.
Das sind Gemeinsamkeiten, die wir haben, Frau Midyatle, an der Stelle.
Wahrscheinlich gäbe es viele FriseurmeisterInnen, die den beiden Schicksalsgenossen aus der Klemme helfen würden. Seit dem 16. Dezember ist bundesweit das Haareschneiden im Salon verboten. Auch Hartmut Klotz musste sein Geschäft in einem Einkaufsgebiet vor den Toren Kiels dicht machen. Der finanzielle Druck steige von Tag zu Tag, sagt er.
Man ist natürlich total genervt von der ganzen Situation, aber letztendlich, man muss durchhalten einfach.
Klotz ist Obermeister der Kieler Friseur- und Kosmetikinnung und hat als solcher einen guten Überblick über die Situation in der Landeshauptstadt.
Die Luft wird enger und wir merken ja auch oder hören das von Kollegen, die halten es nicht mehr lange aus, weil die Kosten privat und auch Miete und für die Geschäfte und alles, das ist einfach nicht mehr zu leisten. Es brennt in unseren Salons und ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht.
Viele bräuchten dringend Hilfe und fielen durchs Raster. Noch im Dezember hätten viele KollegInnen Überstunden gemacht, um kurz vor dem Lockdown der Kundschaft einen frischen Haarschnitt zu ermöglichen. Das habe den Umsatzeinbruch etwas gedämpft, werde für viele aber nun zum wirtschaftlichen Boomerang. Denn Anrecht auf die Dezemberhilfen hätte ein Betrieb nur, wenn er mindestens 30% Umsatzeinbruch nachweisen könne. Im Dezember seien es bei vielen aber nur 20% oder 25% gewesen, sagt Klotz.
Ja, dann das Kurzarbeitergeld für Dezember ist bei den meisten noch nicht angekommen. Jetzt sind die nächsten Löhne fällig gewesen. Wir müssen ja alles in Vorleistung bezahlen. Und ja, wann das Geld wiederkommt, wissen wir nicht. Für Januar, die Überbrückungshilfe 3, sind noch gar keine Anträge da.
Wenn der Lockdown bis Ostern andauere, drohten womöglich 30% bis 50% der Friseursalons in Kiel die endgültige Pleite, glaubt er. Dabei hätten die Betriebe doch mit ihren Hygienekonzepten gezeigt, dass Haare schneiden auch in Pandemiezeiten möglich ist. Nun verlagere sich das Ganze immer mehr ins Private. Das spürt auch Johanna Risto, die vor einem halben Jahr als Angestellte in Klotz Salon angefangen hat und in den letzten Wochen sehr viele Anfragen bekommen hat.
Und zwar so viele, dass ich dann nachher halt auch schon meinen Namen auf Facebook geändert habe, damit mich die ganzen Leute nicht mehr anschreiben können. Ja, das sind schon sehr, sehr viele. Auch, dass man auch viel Geld angeboten bekommt, dass man das dann doch machen könnte. Es ist doch nur ein Haarschnitt. Aber dass man dann eventuell eine hohe Strafe dafür bekommt, dass man das macht, ist denen halt irgendwie nicht so bewusst.
Wer erwischt wird, riskiert in Schleswig-Holstein Bußgelder von 500 bis 2000 Euro. In anderen Bundesländern können diese sogar noch höher sein. Dass die Schwarzarbeit trotzdem deutlich zunimmt, liegt aber auch an der wirtschaftlichen Not vieler Beschäftigten. In der Branche sind die Löhne schon vor der Pandemie niedrig gewesen. Durch die Kurzarbeit steht vielen Angestellten nur noch weniger zur Verfügung. 60% des normalen Gehalts kann übersetzt dann gerade mal 900 Euro zum Leben bedeuten. Umso verlockender mag dann manches unmoralische Angebot erscheinen, weiß auch Risto.
Ich sag jetzt mal, einen normalen Herrenhaarschnitt fängt dann so bei 50 Euro an. Ne? Wo sie sonst 20 Euro sagen, sagen die, sie zahlen jetzt einfach mal das Doppelte oder das Dreifache. Obwohl sie sich ja bei einer Erhöhung von Friseurhaarschnitten meistens immer beschweren, wenn es auch nur 50 Cent sind. Aber jetzt geben sie mal ein bisschen mehr dafür.
Etwa ein Drittel der Beschäftigten würde derzeit schwarz arbeiten, schätzt ihr Chef Hartmut Klotz. In den Großstädten sei es womöglich sogar jeder Zweite. Zahlen, die der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks so nicht bestätigen kann. Doch eines sei sicher, anders als in den Salons werde in den Privaträumen beim Haareschneiden eben oftmals nicht auf Hygienekonzepte geachtet. Nur ein paar Schritte vom geschlossenen Friseursalon im Kieler Einkaufsgebiet steht eine ältere Dame und raucht eine Zigarette. Sie müsste dringend zum Friseur, sagt die 72-Jährige. Doch heimlich sich die Haare schneiden lassen möchte sie nicht.
Kein Stück. Also erstmal schon auch wegen der erhöhten Infektionsgefahr nicht. Weil das, finde ich, steht einfach im Vordergrund. Wir sind in einem Alter, wo wir da nun wirklich auch mit umgehen sollten, so wie man das erwarten dürfte nach den Regelungen. Und ich finde, das fand ich okay auch. Also, auch wenn es nicht schön ist am Kopf, aber es hilft nichts.
Vor wenigen Tagen hat Schleswig-Holsteins Landesregierung einen Stufenplan vorgelegt für eine schrittweise Lockerung der Corona-Auflagen. Die Friseurstuben würden zu der ersten Gruppe gehören, die neben Kitas und Schulen bei sinkenden Infektionszahlen wieder öffnen könnten. Eigentlich eine gute Nachricht für die Branche. Doch der Kieler Innungsmeister Hartmut Klotz rechnet nicht damit, dass die Lockerungen bald kommen. Er stellt sich weiterhin auf noch viele Wochen Stillstand ein.
Über verzweifelte Kunden und die Schwarzarbeit der Friseure berichtete Johannes Kulms aus Schleswig-Holstein. Vor 10 Jahren wurde sie zur lebenswertesten Kleinstadt Deutschlands gekürt. Pfaffenhofen an der Ilm. Umgeben von hügeligen Wiesen und Hopfenfeldern zwischen München, Augsburg, Ingolstadt und Regensburg. Im Moment macht diese Kleinstadt wegen eines anderen Themas Schlagzeilen, was das Leben vielleicht aber auch wieder lebenswerter macht. Und zwar bietet dieser Landkreis seinen Bürgern seit einer Woche kostenlose Corona-Schnelltests an. Dieser umfassende Service ist bislang einmalig in Bayern. Dabei möchte ich jetzt mit Albert Gürtner sprechen. Er ist Landrat in Pfaffenhofen. Herr Gürtner, vor Weihnachten am 22. Dezember hatte Pfaffenhofen einen Inzidenzwert von 274. Heute liegt er bei 37,4. Ist dieser gesunkene Wert auf Ihre eingeführten Schnelltests zurückzuführen?
Nein, noch keineswegs. Die Schnelltestzentren sind erst seit, wie gesagt, 10 Tagen in Betrieb. Und dass wir so gute Werte haben, liegt auch nicht an der Politik, sondern es liegt an den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis, die sich, denke ich mal, vorbildlich an die Infektionsschutzmaßnahmen gehalten haben, an die Kontaktbeschränkungen. Und dadurch ist natürlich jetzt der Wert runtergegangen. Wir haben auch natürlich als Landkreis an Bedürftige, an pflegende Angehörige kostenlose Masken verteilt, FFP2-Masken, um da eine gewisse Schutzwirkung zu erreichen. Aber der Hauptausschlag haben die natürlich die Bürgerinnen und Bürger gebracht, weil sie sich an die Vorgaben gehalten haben.
Dieses Schnelltestangebot gilt ja für die komplette Bevölkerung bei Ihnen. Viele Virologen sind skeptisch gegenüber Schnelltests, weil sie häufig falsche Ergebnisse liefern. Warum haben Sie sich trotzdem für diese Art von Testung entschieden?
Ja, die Schnelltests haben den Vorteil, dass sie nicht tagelang auf Ergebnis warten müssen, sondern noch 15 Minuten ein Ergebnis haben und sich dann auch eine gewisse Sicherheit haben. Und wir lassen die Schnelltests auch nur von Fachpersonal durchführen. Das heißt, es sind medizinisch ausgebildete Personen, die diesen Test machen. Und wenn Schnelltests fachgerecht ausgeführt werden, sind sie mittlerweile von der Genauigkeit nicht mehr allzu weit von einem PCR-Test weg.
Vor dem Besuch in einem Seniorenheim ist der Schnelltest bei Ihnen ja mittlerweile sowieso schon Pflicht. Bislang mussten die Besucher solche Tests selbst bezahlen und bis zu 50 Euro auch für einen Besuch dann, je nachdem. Das können sich viele ja vielleicht auch nicht jede Woche leisten. Wie häufig dürfen denn die Bürger solch einen Schnelltest machen? Können die jetzt jeden Tag vorbeischauen?
Die können jeden Tag vorbeischauen. Wir haben also insgesamt 6 Schnelltestzentren im Landkreis aufgebaut, die jeden zweiten Tag aufhaben. Und wir rechnen ja von Kosten von ungefähr 20.000 Euro pro Monat für den Landkreis. Wir haben eine Spendenbox aufgestellt und die Bürgerinnen und Bürger spenden auch fleißig, um dort einen Teil des ehrenamtliche Personal mit zu finanzieren und einen Teil der Kosten zu tragen. Aber im Endeffekt werden rund 20.000 Euro pro Monat für auf den Landkreis zukommen.
Wie viele Menschen haben in Pfaffenhofen denn schon einen solchen Corona-Schnelltest in Anspruch genommen und wie sind die Ergebnisse dabei ausgefallen?
Wir haben jetzt rund knapp 700 Tests in diesen ersten 10 Tagen, ersten 1,5 Wochen und 2 dieser Tests waren bisher positiv. Die mussten dann einen PCR-Test nachmachen und dann wurden sie entsprechend in Quarantäne geschickt.
Kann man denn auch da vorbeikommen, wenn man Symptome hat?
Na, wenn man Symptome hat, sollte man nicht vorbeikommen. Wenn man Symptome hat, sollte man seinen Hausarzt aufsuchen, weil der das dann besser auch beurteilen kann. Ist es eine Grippe, ist es Corona? Da sind auch ehrenamtliche Helfer im Einsatz und darum sollten wir, also Leute mit Symptomen sollten lieber zum Arzt gehen.
Wie lange werden Sie diese kostenfreien Schnelltests denn anbieten?
Solange wir sie brauchen, solange wir im Prinzip mit Corona zu tun haben oder zu kämpfen haben. Ich hoffe, dass natürlich im Frühjahr, im Sommer durch die gesteigerte Anzahl an Impfungen die Werte deutlich noch weiter nach unten gehen. Aber ich denke, dass wir es mit Sicherheit im Februar, März, April noch weiterführen müssen oder weiterführen können. Ja.
Glauben Sie, dass Ihr Versuch, kostenlose Schnelltests für alle auch eine gute Maßnahme für andere Städte in Deutschland wäre?
Ja, definitiv. Das Angebot wird bei uns im Landkreis Pfaffenhofen sehr gut angenommen. Und wir haben uns ja auch Hilfestellungen im Landkreis in der Stadt Tübingen geholt. Die Frau Dr. Federle hat uns da mit Rat und Tat, ist uns da zur Seite gestanden. Wir haben da sehr viele positive Ergebnisse übernehmen können von ihr. Und bei uns in der Bevölkerung kommt dieses Angebot sehr gut an. Die Leute sind erleichtert, weil sie wohnortnah Schnelltests durchführen können, weil sie dann gleich erfahren, ob sie positiv oder negativ sind. Die können dann im Anschluss gleich ihre Angehörigen besuchen, brauchen kein schlechtes Gewissen haben. Die Hemmschwelle beim PCR-Test, der relativ aufwendig und langwierig ist, bis das Ergebnis da ist, ist natürlich sehr hoch. Und hier haben wir ein niederschwelliges Angebot und es sorgt bei den Menschen für ein sicheres Gefühl.
Der Landkreis Pfaffenhofen bietet seinen Bürgern kostenlose Corona-Schnelltests an. Ein Interview dazu war das mit dem Landrat Albert Gürtner. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Eigentlich wollen sie nur helfen und schützen. Polizisten, Feuerwehrmänner, Notfallärzte und Rettungssanitäter. Doch immer wieder geraten sie bei Einsätzen selbst in Gefahr. Die Gewalt gegen all diese Berufsgruppen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. 1/4 aller Rettungskräfte hat während eines Einsatzes schon mal körperliche Gewalt erlebt. Doch was können sie dagegen tun? Experten raten, sie sollen sich auf kritische Konfliktsituationen besser vorbereiten. Zum Beispiel mit einem Deeskalationstraining. Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster haben ein solches Training bei der Feuer- und Rettungswache Bergheim bei Köln begleitet.
Hallo. Hallo. Der braucht keine Hilfe.
Doch, der braucht Hilfe.
Nein, wer hat denn überhaupt angerufen?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall geht es Ihrem Freund nicht gut.
Doch, dem geht's gut. Nein.
Ein junger Mann krümmt sich am Boden. Der Rettungssanitäter will ihn untersuchen und wird von einem Betrunkenen beschimpft.
Vollidiot. Der hat nichts. Siehst du das nicht? Der mit Stress bist du Fotze.
Der Betrunkene greift nach seinem Kumpel, versucht ihn hochzuziehen.
Ich nehme den einfach gleich mit nach Hause, das ist gut.
Ja, gut.
Alle Beteiligten schmunzeln, denn das hier ist nur eine Simulation. Teil eines Deeskalationstrainings auf der Feuer- und Rettungswache Bergheim bei Köln. Train to Protect steht auf dem schwarzen T-Shirt von Sven Körner. Er ist Professor für Trainingspädagogik und Martial Arts an der Sporthochschule Köln und betreibt das Institut für professionelles Konfliktmanagement.
Wenn Menschen zu euch sagen, du sollst oder du musst, im Sinne von, das will ich jetzt von dir, in ganz, ganz vielen Fällen wird das eher als eine Einschränkung von Selbstbestimmung, von Autonomie wahrgenommen. Und so erklärt sich jetzt auch vielleicht das Verhalten, was man damit produziert. Die Leute fühlen sich eingeengt.
limitiert, beraubt um Möglichkeiten.
Kommunizieren, ohne ein Abwehrverhalten heraufzubeschwören. Das sollen die Besatzungen des Rettungswagens, kurz RTW, heute lernen. Mit dem Beamer projiziert Körner ein paar Aussagen an die Wand.
Beam RTW, ich habe Ihnen das Sagen, Sie machen, was ich sage.
Reaktanzfrei und professionell, sagst du?
Ich kann Ihnen diese Option anbieten, A, B, C oder so. Mhm. Ich hätte gesagt, hören Sie mir bitte zu, ich erläutere Ihnen den Sachverhalt.
Mehr bitte und könnten Sie und kein soll und muss. Die Rettungssanitäter, 10 Männer und eine Frau, nicken.
Für mich ist das Wichtigste, dass man die Sicht des anderen auch mal einnimmt, um mal zu gucken, wie sieht er die Welt, wie sieht er gerade vielleicht meine Reaktion auf das von ihm Gesagte oder wie ich mich verhalte.
Einige der Rettungssanitäter sind seit Jahren im Einsatz, andere gerade in der Ausbildung. Erfahrung mit eskalierenden Situationen haben sie alle schon gemacht.
Wer seine Sprache bewusst reflektiert, ist der Lage häufig ein Stück weit voraus und versteht, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen.
Der Lage voraus sein, das gilt auch für die nächste Übung. 3 Sanitäter warten im Flur vor einem schmalen Büro. Der Raum simuliert ein Wohnzimmer, das die Sanitäter aufgrund eines Notfalleinsatzes gleich betreten werden.
Augen geschlossen halten. Meldung ist intern 1. Unklarer Notfall. Ich zähle bis 3. Dann macht ihr die Augen auf. Dann zähle ich wieder bis 3. Dann macht ihr die Augen zu und verlasst den Raum.
Es geht um die situative Aufmerksamkeit. Mit geschlossenen Augen treten die Sanitäter ins Zimmer.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Augen zu, Raum verlassen.
Okay, könnt ihr die Augen wieder aufmachen? Und ein bisschen weiter, nicht ganz an die Situation, ne? Was habt ihr wahrgenommen?
Die 3 stehen im Flur vor der Tür, überlegen, was haben sie gesehen? Die Baseballkeule, die links in der Ecke lehnte, die Nagelschere rechts auf dem Mülleimer, die Statue auf dem Tisch, die Pistole daneben.
Team 1, was habt ihr wahrgenommen?
Also ich habe das Messer da rechts unter dem Buch gesehen und links auf dem Tisch unter den Prospekten. Mhm. Statue habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ich habe jetzt eher mehr aufs Messer geachtet. Dann. Mhm. Rest habe ich eigentlich.
Deeskalationstrainer Sven Körner hört zu und nickt.
Super, schon unglaublich viel aufgenommen und Bewertung insgesamt, auch bei den anderen Gruppen, beachtenswerte Hinweise. Ne?
Würde ich schon gar nicht in die Wohnung reingehen in der Situation.
Genau, oh ja, ich meine, das ist deine Gefahrenbewertung.
Ja.
Hoppla, Messer mehr, und da ist jetzt der Punkt.
Ne? Polizei.
Aus Polizei, ganz klarer Fall, nicht eure Zuständigkeit.
Einen Tag lang trainieren die Rettungssanitäter. Am Ende fühlen sich alle, zumindest in der Theorie, ein wenig sicherer.
Ja, also nicht nur das Thema, wie man am besten deeskalierend wirkt, sondern auch, dass man jetzt heute mal beigebracht bekommen hat, wie kann ich bestimmte Personen einschätzen, wie kann ich Sachen erkennen oder Gefahren erkennen, die von Personen ausgehen. Und das, finde ich, ist auch wirklich was sehr Wichtiges.
Über das Deeskalationstraining für Rettungskräfte berichtete Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster. Das war die Sendung Deutschland heute, am heutigen Mittwoch mit Themen aus Schleswig-Holstein, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Hier geht's jetzt weiter mit meiner Kollegin Kate Malaike und der Sendung Campus und Karriere. Die EU-Kommission gibt den Startschuss für das Horizon Europe-Programm. Das wird eines der Themen sein. Ich bin Sabine Dillmer, beziehungsweise Schmidt, ich habe geheiratet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.